gerade abends, wenn man ins Bett geht und ja doch so mit seinen Gedanken alleine ist, denke ich eigentlich fast jeden Abend daran. Weil man immer auch darüber nachdenkt, wie schwer, wie bitter die letzten Sekunden gewesen sein mögen.
Jutta Limbach, 78, verlor ihren Bruder vor 65 Jahren.
Das ist immer da, ja. Das ist so ein Teil, was rausgebrochen wird, aber trotzdem da ist. Das ist wie so ein Phantomschmerz. Dir wird was amputiert und trotzdem spürst du es. Genauso empfinde ich das mit meiner Schwester. Die ist da und wir haben zwar keine Dialoge, aber man steckt halt so Monologe los, kriegt keine Antwort.
Claudia Zahn, 51, verlor ihre Schwester vor 36 Jahren.
Papa und ich haben Lilly nochmal Tschüss gesagt und dann hatte ich Lilly nochmal im Arm, also tot in meinem Arm. Und die haben mir auch tot Tschüss gesagt, aber dann wurde sie auch beerdigt.
Ella Lynn Asche, 9, verlor ihre Schwester vor 4 Jahren.
Was ganz präsent ist, ist zum Beispiel die Beerdigung, wo mir immer nur ein Gedanke kam, immer nur ein Gedanke, es wäre besser gewesen, wenn ich selber gegangen wäre.
Manuela Hartling, 44, verlor ihren Bruder vor 32 Jahren. Fernsehmoderatorin Charlotte Roach ist die prominenteste unter den Menschen mit toten Geschwistern. Sie verlor alle 3 Brüder durch einen Autounfall. Nur minimal verfremdet hat Roach diese traumatische Erfahrung in ihrem Roman Schoßgebete beschrieben und öffentlich gemacht. Anderen, die einen Bruder oder eine Schwester verloren haben, fällt es oft nicht leicht, darüber zu sprechen. Doch die Erinnerung ist auch nach Jahrzehnten noch sehr lebendig.
Das Erste, was mir einfällt, meine Schwester war Anlaufstelle für alle gestrandeten Leute. Wir hatten immer ganz viele gestrandete Gestalten, die, was weiß ich, von zu Hause rausgeflogen waren. Die kriegten dann ein Zelt ins Garten gestellt. Jedes Tier wurde mitgenommen. Es wurde mal ein Essen gemacht für irgendjemanden, der gerade nichts zu essen hatte. Das war meine Schwester.
Claudia Zahn ist Mutter von 2 Söhnen und Sozialarbeiterin im Kreis Unna. Die gerahmte Fotografie ihrer großen Schwester steht nicht im Wohnzimmer der Familie, sondern in ihrem Schlafzimmer. Sylvia kam vor 36 Jahren bei einem Autounfall ums Leben.
Ich habe es erfahren, das war an einem Sonntag. Meine Mutter war den ganzen Tag irgendwie unheimlich nervös. Man wunderte sich, wo Sylvia bleibt. Es wurde immer später und irgendwann kriegte meine Mutter einen Anruf, ob sie die Mutter von Sylvia Zahn sei. Und man hat ihr das ganz rabiat irgendwie am Telefon mitgeteilt. Das war schon hammermäßig.
Die Familie steht unter Schock. Nichts ist mehr normal. Wo vorher Eltern waren, befindet sich plötzlich ein Vakuum. Claudia erinnert sich besonders an die Mutter, wenn sie an ihre Eltern damals denkt.
Meine Mutter ist verstummt. Die hat nicht mehr essen können. Boah, das ist so lange her, ne? Das haut einen doch immer so. Nee, meine Mutter hat... war irgendwie gar nicht mehr irgendwie ansprechbar, weil so meine Schwester war halt ganz nah. Das war so ein Kind oder ihr Lieblingskind vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also die war ihr unheimlich nah. Die haben viel gemeinsam gemacht. Meine Mutter hatte in ihr halt auch Vertraute. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das war schon eine Symbiose, die beiden. Und dass ich mir natürlich dachte, so, ne, jetzt bist du über und mit dir kann sie eh nicht so vielleicht oder ne, mit ihr könnte es auf jeden Fall besser, jetzt sagen wir es mal so. Und dann fragt man sich schon, warum liegst du da nicht in der Kiste, sondern sie, ne? Mein Schmerz, nee, da war keine Zeit. Da waren ja auch noch 3 andere Kinder und ne, das musste ja irgendwie laufen. Wir waren 5 Kinder und dann nur noch 4. Natürlich hat man Rücksicht genommen, man hat irgendwie gar nicht getraut, sich zu rühren. So, man konnte das ja nicht abändern. Also man will ja seinen Eltern immer irgendwie auch dann was Gutes. Du möchtest das irgendwie verändern, aber du weißt, da gibt es jetzt gar nichts, was du verändern kannst und das muss man so hinnehmen. Man ist total leer im Kopf, man ist nur noch so im Warum, warum ist das, warum ist sie nicht da? Man denkt ganz viel, dass das Traum, du bist in irgendeiner Sequenz und irgendwie wirst nicht wach, aber gleich ist das vorbei und dann ist alles wieder gut. Aber es ist dann nicht.
Ein Albtraum, der nicht aufhört. Was einem Bruder oder Schwester bedeuten, wird kaum einem Kind oder Jugendlichen bewusst, solange die Geschwister leben. Erst ein Todesfall zeigt, wie viel plötzlich fehlt. Claudia fühlt diese Lücke auch nach 36 Jahren.
Ist ein Teil von mir, Teil von meiner Familie. Ja, man war auch sehr eng und nah beieinander und hatte ja auch ein ganz intensives Leben bis dahin. Jeden Tag, rund um die Uhr hat man sich gesehen. Es ist ja, glaube ich, nie wieder so intensiv wie in so einer Kindheitsphase, dass man mit Menschen zusammenlebt. Also so intensiv lebt man ja selbst in der Ehe nicht mehr. Ja, und das gehört ja dazu. Da ist plötzlich was weg, was da sein müsste.
Jutta Limbach ist auch mit 78 Jahren noch eine fleißige Frau. Die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts liest sich weiterhin täglich durch Berge von Akten als Vorsitzende des Medienrats der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wenn ihre Familie zur Sprache kommt, wird meist die berühmte Großmutter genannt, Elfriede Rieneck. Sie war für die SPD in der Weimarer Nationalversammlung. Nie genannt wird Peter Rieneck, Jutta Limbachs Bruder.
Mein Bruder war beinahe flachsblond und hatte wie ich fadengerade Locken. Und ihm hing immer solch eine Strähne ins Gesicht. Er konnte die gar nicht bändigen und zurückkämmen. Das ist das Erste, was ich erinnere. Und diese Gelassenheit und innere Friedfertigkeit, die ihn auszeichnete. Ich war ein sehr unruhiges Kind, immer ein unruhiger Geist. Und mein Bruder hat nicht etwa dagegen zu wirken versucht, sondern allein durch die Art, wie er so neben mir agierte, trat ihm Ruhe ein.
Jutta und Peter besuchen gemeinsam die Schulfarm Scharfenberg, ein Internat auf einer Insel im Tegeler See. Ihr Vater hat durchgesetzt, dass auf dieses reine Jungengymnasium auch Mädchen dürfen. Und die Geschwister erleben dort zwei glückliche Jahre, bis das Unglück passiert.
Mein Bruder ist mit seinem Freund Ski gelaufen, zu einer Zeit, als es schon dunkel war, nach 18 Uhr. Wir jedenfalls saßen schon beim Abendbrottisch und wunderten uns, dass die beiden nicht da waren. Und dann sind die Lehrer durch ein Boot darauf aufmerksam gemacht worden, dass durch diese vereiste Havel ein Eisbrecher gefahren ist, um eine Spur sozusagen für die Schiffe freizulegen. Und dass sie die Kinder nicht beobachtet haben und die Jungs beide ins Wasser gefallen seien dabei. Und eigentlich ist der andere nur ins Wasser gefallen, der Freund des Bruders. Und der Bruder ist dann hinterher, um ihm zu helfen. Während also der Freund dann doch noch gerettet wurde, ist er zwar auch herausgezogen worden, aber er war nicht wieder zu beleben.
Jutta Limbach, geborene Rieneck, ist im Kreise ihrer Schulfreundinnen, als sich Peter Rieneks Einbruch ins Eis im Internat herumspricht. Das bedeutet, sie erfährt die Nachricht von seinem Tod noch vor ihren Eltern.
Die waren bei Freunden und denen ist das telefonisch gesagt worden. Und mein Bruder ist gleich nach Tegel ins Krankenhaus. Das beschäftigt mich. Doch heute. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden. Da sind meine Eltern dann hingefahren, nachdem sie benachrichtigt worden sind. Das war so schrecklich. Ich habe die Nacht dann bei einem Erzieherpaar verbracht, auf der Insel. Und am Morgen darauf hat mich mein Vater geholt. Und ich bin seitdem nie wieder auf der Insel Scharfenberg gewesen.
Jutta wird, ohne dass sie gefragt wurde, ob sie das will, von der Schulfarm Scharfenberg genommen. Bruder tot und Freundinnen weg.
Zu Anfang begreift man gar nicht, dass der andere nicht mehr da ist. Und dann hat man im Grunde genommen so als Kind, doppelten Schmerz. Der nicht enden wollende Kummer der Eltern. Und dann, dass man plötzlich jemanden verloren hat, der ganz selbstverständlich zu einem gehörte. Und ich erinnere wie heute, dass als ich nun zu Hause war, ich habe auch gar nicht widersprochen, obwohl ich lieber auf der Schulfarm geblieben wäre. Und ich kam, als ich zu Hause war, in das Schlafzimmer meiner Eltern. Und das ist ein Bild, das ich nie vergessen kann. Sie saßen beide auf einem der Betten nebeneinander und weinten bitterlich. Zum Glück hatte ich ja noch eine jüngere Schwester, Brigitte. Sie war 5 Jahre jünger als ich und 6 Jahre jünger als Peter. Ich denke beinahe, dass dieser große Kummer meiner Eltern mir über meine Trauer eher hinweggeholfen hat, weil ich die ganze Zeit auch mit meiner kleinen Schwester darüber nachgedacht habe, wie man der Mutter helfen könnte.
Für Jutta und ihre Schwester Brigitte wird der Friedhof ein vertrauter Ort. Sie begleiten die Mutter, die täglich das Grab des Sohnes besucht. Jahre später wird Jutta Limbach Juristin, eine der erfolgreichsten dieses Landes. Und sie wird selbst Mutter.
Man guckt manchmal auch, ganz selbstverständlich, obwohl es nie so gedacht war, ob das eine oder andere Kind ihm ähnlich sei. Das ist eigentlich kaum der Fall. Sie sind alle irgendwie Individuen und nicht dem Bruder ähnlich. Aber gerade abends, wenn man ins Bett geht und ja doch so mit seinen Gedanken alleine ist, denke ich eigentlich, ich könnte sagen, fast jeden Abend daran.
Ella ist ein kleines Mädchen von fast 5 Jahren, als sie erwartungsvoll den runden Bauch ihrer Mutter streichelt. Doch als sie das Schwesterchen zum ersten Mal sieht, ist sie verwirrt.
Die hatte eine Nase und Mund und die Oberlippe und die Nase, die haben bei uns so eine Verbindung, also das Haut dazwischen. Weil bei Lilly war da keine Verbindung und die hatte dann so ein Loch dazwischen und dann ist der Schleim irgendwie so da irgendwie hingelaufen und dann konnte sie nicht so gut atmen.
Heute ist Ella 9 und weiß seit 4 Jahren, was Trisomie 13 bedeutet. Ihre Schwester Lilly lebte nur 38 Tage. Diese Zeit hat die ganze Familie bewusst mit dem Säugling verbracht. Ella holt ein Fotoalbum.
Und hier liegen ich und Lilly zusammen in so einem Kissen. Und ich habe Lilly dann auch in den Arm genommen und war ganz froh, dass Lilly noch da war und in meinen Arm konnte. Und dann habe ich auch manchmal meinen Finger in Lillys Mund so ein bisschen da reingesteckt und dann hat sie daran auch ein bisschen genuckelt. Und da hält Lilly Mamas Finger fest, ganz dolle. Und da sieht man mich und Lilly. Lilly liegt schon tot im Sarg. Wir haben Lilly einen rosanen Engel auf die Brust gelegt und sie hatte ihren Lieblingspulli an. Und ich habe noch so ein Kissen gemacht für Lilly, da stand Lilly drauf. Mama hat mir dabei aber auch geholfen und ich stand daneben und war auch traurig.
Inzwischen hat Ella eine neue kleine Schwester, Mia. Das findet sie gut. Und wenn sie ein Bild malt von der Familie, sind immer die Eltern und 3 Kinder drauf, Ella, Lilly und Mia. Manuela Hartling ist Heilpraktikerin in Düsseldorf. Als Kind lebte sie in der dörflichen Idylle von Urdenbach, wo sie mit ihrem Bruder Michael am liebsten auf den umliegenden Bauernhöfen spielte und half. Bis eines Vormittags im April.
Ich bin aus der Schule rausgeholt worden von der Polizei und bin zu meiner Tante nach Düsseldorf gebracht worden. Und da habe ich das dann erfahren. Das, also auf dem Weg dahin hat die Polizei mir schon gesagt, dass mein Bruder einen Unfall hatte. Die haben mir aber nichts davon erzählt, was jetzt genau passiert ist und wie schwer der Unfall war. Und dann war meine Mutter schon bei meiner Tante. Und irgendwann kam die Nachricht, dass mein Bruder tot ist.
Michael hatte vor der Schule beim Melken helfen wollen, auf den Rheinwiesen bei der großen Melkmaschine. Er war mit den Bändern seines Anoraks in ein ungesichertes, rotierendes Maschinenteil geraten. Mutter und Tochter sind vollkommen schockiert von der Todesnachricht.
Dann kam mein Vater noch. Meine Eltern waren damals schon getrennt. Und ich musste ihm das sagen, oder ich habe ihm das gesagt. Ich habe nur die Tür aufgemacht, er stand vor mir und war ganz aufgeregt und ist dann vor meinen Augen zusammengebrochen. Ich hab ihm gesagt, dass der Michael tot ist. Das hört irgendwie nie auf. Jedes Mal, wenn man darüber redet oder wenn man es zulässt auch, ist dieser Schmerz oder dieser Schock einfach wieder so präsent. Es hört nie auf. Also jedes Mal, wenn man sich darauf einlässt, ist es so präsent, als wäre es gestern passiert. Das geht irgendwie nicht weg.
32 Jahre sind vergangen, seit Michael verunglückt ist. Aber diese Wunde schien die Zeit nicht zu heilen. Manuela hat versucht, sich Hilfe zu holen.
Ich habe selber dann eine Therapie gemacht und habe da erstmal zugelassen, dass ich überhaupt trauern durfte.
Manuela Hartling berühren die Erinnerungen wie immer tief. Sie möchte an die frische Luft, einen Spaziergang machen. Draußen erzählt sie, wie die spezielle Therapieform Familienaufstellung ihr eine neue Sicht auf den verlorenen Bruder ermöglicht hat.
Also ich merke immer wieder, wie sehr ich da auch an meine Grenzen komme, weil man nicht loslassen möchte. Vielleicht hat man Angst davor, loszulassen, den anderen wirklich gehen zu lassen. Manchmal klammert man sich wahrscheinlich an dieser Idee, dass da die Nähe bleibt oder die Verbindung bleibt. Loslassen, ja, das ist ein Wort, was ziemlich verhunzt wurde in den letzten Jahren. Ich denke mal, das Wort würdigen, achten, würde es vielleicht besser ausdrücken. Das Schicksal, dass er verstorben ist, dass er einen Unfall hatte, dass er nicht mehr bei uns ist. Und das zu respektieren, dass es sein Schicksal ist oder war. Und unseres damit zu leben.